vollständig ausgelöscht bis zur Entrückung. Denn die, die da schlafen, das heißt es nicht, die da schlafen, die werden auferweckt zuerst, wenn der Herr kommt zur Entrückung. Ne? So.
Da haben wir auch eine Kassette nach dem Tode.
Dankeschön. Also, auch eine Kassette da nach dem Tode. Gut, Dankeschön. Ja, melde dich, dann weiß, da kann ich ganz kurz machen. Ja. Der normale Schlaf eines Menschen ist also ja, das Bild für den Todesschlaf. Jeder von uns hat sich, während er schlief, mehr unglaubliche Dinge geleistet, als während er wach war. Stimmt's? Ein Traum. Ne? Ja, da wacht das Herz. Da ist die da, die entschlafen sind und die da schlafen. Das bezieht sich nur auf den Leib. Und der Leib des gläubigen Menschen, der muss warten bis zur Entrückung. Der Geist aber ist Leben. Und der weiß, was in Gott ist und was im Menschen ist. Und wenn der gläubige Mensch stirbt, dann wird der Leib ins Grab gelegt, wie bei einem Ungläubigen. Denn der Leib zwar ist tot und der Sünde willen aus, mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, fertig, der Leib, der alte Mensch. Der Geist aber ist Leben. Genau das, was der Ungläubige nicht hat. Das ist das Neue. Das Alte ist vergangen, das Äußere. Da ist alles Neue. Und wenn der Alte abgelegt ist, dann buchstäblich gestorben und begraben ist, dann ist der Geist frei. Als Paulus entrückt wurde in den dritten Himmel, ins Originalparadies Gottes, da sagt er, ich weiß nur eines nicht, ob mein Leib da mitgekommen ist oder ob ich ohne Leib da oben war. Also ist es möglich, dass ein Gläubiger ohne Leib, wenn er dann ausgezogen hat, in der Herrlichkeit bewusst, in der Herrlichkeit des Herrn sein kann? Für Paulus ganz klar. So. Und hier, aha, und noch das Wort. Nach der Auferstehung Jesu lesen wir, ausgerechnet, gingen viele Leiber der entschlafenen Heiligen aus ihren Gräbern hervor. Wo ihr Geist und ihre Seele ist, ist eine andere Frage. Also, die da schlafen, bezieht sich nur auf die Leiber. Und hier haben wir, ich schlief, aber, das ist jetzt eine im Geiste Christi schon lebendig gemachte Seele, wie siehst du damit, was da dargestellt wird. Und zwar, eine ist meine Taube und das ist eine ganz besonders ausgewählte hier. Ja. Sie schläft, aber ihr Herz wacht. Aha. Und ist entseelt ohne Seele, nicht? Ja. Und nimmt jetzt Dinge in Bezug auf den Herrn wahr, nicht? Ja, da ist der Geist, ihr Geist ist ganz frei. Ich schlief, aber mein Herz, da ist der Geist drin, wach. So. Ach, mein Geliebter, er klopft. Wo finden wir das auch noch? Ja, bitte, und zwar bei der letzten, ja, traurigsten Gemeinde der Sieben. Ne? Ja. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, mit dem werde ich Abendmahl halten und so weiter. Und hier, er lädt ein, wunderbar, tue mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube. Ja, wieso kann jetzt das seine Geliebte und seine Braut ist alles, seine Freundin und seine Schwester und seine Frau, wie passt das zusammen alles? Ne? konnte Abraham, als er ungeschickterweise nach Ägypten hinunterzog, weil es etwas an Speise mangelte im verheißenen Land, konnte er dem Pharao guten Gewissens sagen, die Sarah da, das ist meine Schwester. Ja, es war seine Halbschwester. Seine Halbschwester. Er hatte Angst, der Pharao könnte sich verlieben in seine Frau und sagt, das ist meine Schwester, ja, dann ja, darf er nicht sagen, das wär noch gefährlicher gewesen. Nicht? Nun, dazu, Adam war männlich-weiblich. In welcher Distanz hätte Adam, der männliche Teil im Menschen, den weiblichen Teil suchen müssen? In welcher Differenzierung, welchem verwandtschaftlichen Abstand? Die waren schon ineinander drin. Nicht? Woher nahm Kain sein Weib? Fragen später. Ganz genau nur eine der Schwestern. Das war damals vollständig in Ordnung, weil der Mensch noch eben aus der Gemeinschaft Gottes kommend noch in diesen Anfangskräften war. Bei Abraham war es noch in Ordnung, eine Halbschwester zu heiraten. Bei David ging das schon nicht mehr. Unter dem Gesetz geht das auch nicht mehr. Ne? Merken wir etwas? Und bei uns heute ist noch, sind die verwandtschaftlichen Beziehungen noch weiter auseinander zu beachten, ja, damit es keine negativen oder Fehlgeburten gibt. Nicht? Ja. Was heißt das? Genau das, der Mensch entwickelt sich nicht höher, sondern ja. Je mehr die Degeneration um sich griff, umso nötiger war eben das Abstandnehmen in verwandtschaftlicher Beziehung. So. Also nur noch, weil wir hier ja, immer wieder lesen, meine Schwester, meine Braut. Und die Gesamtlösung haben wir beim Herrn Jesus, der kehrt an diese Anfangsstelle zurück. Mutter und Brüder stehen am Rand einer Volksversammlung, zu der Jesus spricht. Sie schicken Abgesandte und sagen, der sagt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wünschen dich zu sprechen. Warum? Ja, die haben gesagt, also, wenn er so weitermacht, da gibt es Katastrophe. Die wollten ihn rauslotsen. Wie antwortet er? Wer sind meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Wer sind meine Schwestern? Wer sind meine Verwandten? Wer den Willen dessen tut, der mich gesandt hat, Achtung, ist meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, also was ihr wollt, in allen Verwandtschaftsgraden. Also, wenn ich jetzt durch die Gnade Gottes im Glauben stehen darf und in dieser Weise dem Willen Gottes wohlgefällig entspreche, dann bin ich zum Beispiel die Mutter Jesu. Oder habt ihr nicht aufgepasst, was wir eben gehört haben?
Nur nicht bewahrt.
Was?
Nur nicht bewahrt.
Von dem steht nichts. Aber Jesus hat es nicht nötig gehabt, alle Verwandtschaftsgrade noch aufzuzählen, nicht? Wenn er schon Mutter, Brüder und Schwestern genannt hat. Ja. Gut. Also, das heißt mit anderen Worten, in der Vollendung der Herrlichkeit geistlicherweise, der Vollkommenheit, ja, das sind die hier differenzierten Verwandtschaftsgrade, nicht? Alle vollkommen da. Ich bin für jeden Vater, Mutter, Schwester, Bruder, was alles ist, und die anderen mir auch. So. Er, unser Gott, ist der rechte Vater über alles, was Vaterschaften sind im Himmel und auf der Erde. Also Familien. So. Meine Schwester, meine Freunde, meine Taube, und jetzt oft noch sogar genügt noch nicht Taube, meine Vollkommene. Und wie steht es bei uns? Paulus, so viele wir vollkommen sind. In Christo. Vollkommen. Wir reden aber, liebe Korinther, denen ich nur Milch zu trinken geben kann, weil ihr noch unmündig und fleischlich seid, in Christo Jesu, muss ich sagen, wir reden aber Weisheit Gottes unter den Vollkommenen. Das heißt also, unter was für Christen, nicht? Die Speise schwere Kost ertragen können. Er fährt weiter, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen der Nacht. Wer ist denn das Haupt des Christus? Wer spricht der hier? Gott ist das Haupt des Christus, so lesen wir. Voll Tau. Tau ist das Bild für die zarteste, gediegenste, feinste Art und Weise der Verkündigung des Wortes Gottes oder des Evangeliums. Als Transportmittel für das Himmelsgetreide, das Brot der Starken, genannt Manna, das war kein irdisches Produkt, das war die Gottes Speise, die er den Engeln zugeteilt hat. Himmelsgetreide, aß der Mensch. So. Das war Manna. Und das Transportmittel für dieses Brot vom Himmel, Manna, war Tau ausgewählt. Tau stieg wieder auf und das Manna blieb liegen. Also Transportmittel für Brot Gottes. Für Wort Gottes. Und Jesus sagt ja dann, ich bin das wahrhaftige Brot. Mose hat euch wohl das Manna gegeben, aber wer Manna gegessen hat, ist auch wieder gestorben. Wer mich isst, wird nimmer mehr sterben in Ewigkeit. Voll Tropfen der Nacht. In Hiob 29 lesen wir noch wieder die wunderbare Modellvorführung in der Gestalt des Hiob für Christus als den Leidensknecht Gottes, heißt es dann genau dort, wo sein Tod angedeutet ist, oder nachdem sein Tod angedeutet ist, Vers 18, in meinem Neste werde ich verscheiden und meine Tage vermehren wie der Phönix, meine Wurzel wird ausgebreitet sein am Wasser, und der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig. Wieder, mit Tau ist ja ein, das fließt ja auch erst dann, oder taut herunter, nicht? Nicht am Tag, sondern immer in der Nacht. Wie heißen die 2000 Jahre vom Tode Christi oder Auferstehung Christi bis heute? Das sind die zwei ersten Nachtwachen. Und ums Jahr 2000 haben wir gelernt, heißt die Stunde Mitternacht. Und dann ein Geschrei. 1000 Jahre sind wie eine Wache in der Nacht. Und nach zwei Nachtwachen ist Mitternacht. Also, was schreibt Paulus? Da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, denn die Nacht ist weit vorgerückt. Ne? Ihr sollt das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne. Ne? Wird es dann heller oder dunkler? Wenn die Sonne untergegangen ist. Ne? Dann wird es bis Mitternacht immer noch dunkler. Und von Sonnenuntergang bis Mitternacht sind zwei Nachtwachen, 2000 Jahre. Wir wissen genau, im Jahr 2000 ist Mitternacht. Um Mitternacht ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Und der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig. Was Gezweig bei einem Baum ist, das sind beim Menschenleib seine Glieder. Ne? Er ist der Baum des Lebens. Und wir sollen verwurzelt sein, wie ein Baum in der Liebe. Und jetzt übernachtet der Traum auf dem Gezweig, auf den Gliedern des Christus während der Nacht. So. An die wunderbarste Art der Darreichung des Wortes Gottes. Das ist Tau vom Himmel. Übernachtet auf seinem Gezweig, dem Gezweig des Baums des Lebens, welcher Christus ist. Und hier erklärt er noch: Mein Haupt ist voll Tau. Gott hat das in Fülle. Meine Locken voll Tropfen der Nacht. Und sie antwortet: Sogar ich habe meinen Leibrock ausgezogen, wie sollte ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Darf ich mal sagen, eine wunderbare, heikle Dame, nicht? Also gerade ihr Momentanes, nicht? Sie ist ja vollkommen, hat er sie gerade genannt. Nicht? Und doch ist da noch etwas, nicht? Eisenartig. Füße gewaschen, ja, das heißt, der Wandel stimmt und jetzt ruht sie. Und dann doch, er streckt seine Hand durch die Öffnung, das Guckloch der Tür. Und jetzt, und mein Inneres war seinetwegen erregt. Aha. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Jetzt konnte sie nicht mehr anders. Und meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe an dem Griffe des Rebens. Ja, wir sind ein wunderbarer, wohl bitterer, aber heilkräftiger Balsam. Das ist jetzt, ihre Handlungen sind das. Und der Griff am Riegel ist, das ist die, bei der Tür fast die Hauptsache. Also da, wo eine Tür geöffnet, wo eine Tür geöffnet werden kann oder geschlossen wird. Ja. Ich öffnete meinem Geliebten, aha, aber, ja, wenn er uns so wunderbar einlädt, nicht, und wir sind auch in ihm vollkommen, nicht, und viel geliebt und alles von Gott aus in unbeschreiblicher Herrlichkeit stehen wir schon vor ihm und dann, ja, gewisse Bequemlichkeit ist bei uns, liegt dann noch über, und doch können wir es nicht aushalten, und dann müssen wir erleben, oh weh, wir haben den wunderbarsten Augenblick verpasst. In Bezug auf herzlichste, wunderbarste Gemeinschaft mit unserem Herrn. Das sind alles begreifliche Gründe, aber da gilt auch, wer nicht um meinetwillen nicht nur alles verlässt, sondern hasst, also fahren lassen kann, heißt das Hassen nicht. Das machen lässt, genau, ich will mal im Bilde so sprechen, die Sünderin am Jakobsbrunnen, das Weib, nicht? Als Jesus die wunderbaren theologischen Probleme mit ihr gewälzt hatte, ausgerechnet mit der, nicht? Vom Anbeten im Geist und in der Wahrheit, nicht? Da war ihr Inneres auch erregt, nicht? Und sie kam ja, um was zu schöpfen, nicht? Und was macht sie? Schöpft sie noch zuerst Wasser, bevor sie in die Stadt geht? Ne? Nein, sie lässt den Krug stehen. Jetzt hat sie den Krug gehasst. Das ist göttliches Hassen. Nicht? Einfach jemand so lassen, wie er ist, gar nicht auf ihn eindrängen und letztendlich machen und quälen und drücken und pressen und weiß was. Ne? Ja. Sondern. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen und so weiter. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich war entseelt, während er mit mir redete. Entseelt, aber ihr Innerstes, der Geist war erregt. Ich war entseelt, während er redete. Und jetzt, ja, ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Das heißt, Ein Gottesmensch kann vollkommen sein, die Taube des Herrn, die Geliebte des Herrn und. Alles, was er ihr da bezeugt, was sie in seinen Augen bedeutet, ne? So. Und kann halt doch erleben, ja. Ich habe einen Augenblick verpasst, einen wunderbaren, nicht? Jetzt gehe ich auf die Suche und finde ihn nicht, nicht, und rufe ihn und er antwortet nicht. Ja, ist jetzt nicht mehr die vollkommene und die eine Taube, die Chancen. Ändert an der Stellung absolut nichts. Sondern diese Erlebnisse schenkt Gott in unser, legt Gott in unser Leben, damit unsere Sehnsucht nach ihm wieder ganz neu werde, belebt werde und wir bis in diese vollkommene Vereinigung mit ihm dann reif gemacht sind, wo diese Dinge nicht mehr vorkommen können. Und dann kann es passieren, ja, es fanden mich die Wächter in der Stadt umhergehen. Sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauer nahmen mir meinen Überwurf weg. Ja, da können wir erleben, dass wir von weiß was für heiligen Seiten, ja, noch verwundet werden, geschlagen werden und verwundet werden. Ja. Ja. Ist also gewaltig, was hier geoffenbart wird an Orientierung in Bezug auf das Ausharren und den direkten augenblicklichen Gehorsam in Bezug auf die Einladung, irgendeine Einladung unseres Herrn. Wie oft haben wir, ich darf gerade so, wir, der wir vorm Sprechen erlebt, das Bewusstsein, der Gedanke war da, das zu tun, nicht? Irgendetwas, ne? Da, ja. Weiter. Man legt es auf die Seite, hätte es noch den Besuch machen sollen, nicht? So. Man legt es auf die Seite, ja, so noch, ja. Also, zwei Tage später hört man, der Besuch ist gestorben, nicht? Ja. Weil mein Besuch gestorben war. Ja. Und unzählige viele solche Kleinigkeiten, ja, hätte ich doch. Ja. Wenn irgendein Gedanke kommt und es handelt sich irgendwie, ist es wahr, ist es rein, ist es lieblich, ist es wohllautend, ist eine Tugend, nicht? Das tut. Ohne zweifelnde Überlegung. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, jetzt in ihrer Not. Wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten? Aha. Das heißt, jetzt ist schon ein Kontakt mit den Töchtern Jerusalems vorhanden. Jetzt sagt er, ich beschwöre euch, weckt nicht auf die Liebe und so. Ne? Haltet euch vollständig fern oder zurück. Ne? Sondern jetzt kommt schon eine Bitte an sie, und zwar eine ganz eine heikle, eine für sie lebenswichtige. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten? Nämlich, dass ich krank bin vor Liebe. Und die gehen darauf ein, mit den Worten: Was ist dein Geliebter vor einem Geliebten, du Schönste unter den Frauen? Ah, jetzt sind die ja gleich weit wie wer? Wie der Geliebte selber. Also, das heißt, die ganze Haltung, die haben natürlich diese Sulamit und den Salomo genau beobachtet und. Und dann war es der Geist, der dieses allerheiligste Geschehen dann beleuchtet hat und im Licht hat erscheinen lassen, dass die dann das erkennen durften. Aber ihre Frage ist ja, was ist denn da Besonderes an deinen Geliebten, dass du uns jetzt deshalb noch beschwörst? Er antwortet, sie antwortet über ihn, beschreibt ihn wie folgt. Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold, seine Locken sind herabwallend, schwarz wie der Rabe. Was haben wir für drei Farben wieder für uns? Rot wie Blut, weiß wie Schnee, schwarz wie Ebenholz. Ihr erinnert euch das. Mein Geliebter ist weiß und rot. Bei weiß braucht man nicht lange studieren, nicht? Und bei rot auch nicht. Und wenn deine Sünde blutrot wäre, rot wie Karmesin, nicht? Ja, was hat das mit Jesus zu tun, mit dem Geliebten? Ja. Weil sie erkannt hat, dass ihre blutrote Sünde Karmesin, nicht? Weißer als Schnee geworden ist. Weil er, der weißer als Schnee war, sich zur blutroten Sünde hat machen lassen der ganzen Welt. Was stellt denn Schwarz dar? Nacht, Finsternis. Dass er bereit war, in die Finsternis dieser Welt zu kommen. In seine eigene Schöpfung, wissend, dass seine Schöpfung in eine Finsternis geraten ist. Nicht? Er kam in das Seine und die Seine nahm nicht auf. Und die Finsternis, in die er kam in dieser Welt, nicht? Erfasste das Licht nicht. So. Und als Lohn dafür, nicht? Schenkt Gott ihm in der Herrlichkeit tiefschwarze Locken. Das ist jetzt die Zierde, der Schmuck seines Hauptes. Schwarz wie der Rabe. Ja. Was frisst denn ein Rabe mit Vorliebe? Warum kehrte der Rabe, den Noah aus der Arche ausgelassen hatte, nicht mehr zurück? Weil da genügend Kadaver herumlagen noch. Nicht? War natürlich für die Taube gar nichts. Nicht? Todesgeruch noch. Da konnte fand die Taube keinen Ruheplatz für die, nicht einmal, nicht heißt für ihren Fuß, sondern noch heikler, noch genauer, für die Sohle ihres Fußes. Nicht? Fand die Taube keinen Ruheplatz. Das heißt der Heilige Geist nicht. Zuerst. Was ist dein Geliebter, du Schönste unter den Frauen? Sie hat begonnen zu antworten. Dann, weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden, das heißt vor Bannerscharen, heißt es da. Also vor Kriegsheeren. Der Heerführer, gleich einem König unter der Kriegsschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Das sind jetzt die Bannerscharen. Das ist der Gott, der Herr der Heerscharen. Jehova Zebaoth heißt er. Der Herr der Gazellen, haben wir doch gelernt. Ja. Das sind die Heerscharen nach dem Herzen Gottes, Gazellen. Voll guter Werke und Erweisungen der Barmherzigkeit. Ne? Genau wie Hiob 29. König unter der Kriegsschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, badend in Milch. Das heißt, die Anfangsgründe des Wortes der Wahrheit werden als Milch bezeichnet. Ne? Oder Geier pflegte zu sagen, obwohl ich gewohnt bin, starke Speise zu genießen, nicht? Freue ich mich gern mal einen Becher eiskalter Milch, auch die mal zu genießen. Ja. Oder hier badend in Milch. Das ist Wasserbad des Wortes, jetzt für Säuglinge, Anfangsgründe des Wortes der Wahrheit. Badend in Milch, eingefasste Steine. Seine Wangen sind wie Beete von Wirtskraut. Ja, jetzt haben wir schon langsam Verständnis, nicht? Wirtskraut, beste Gewürze, ergeben das heilige Salböl, und die wohlriechendste Gewürze, das heilige Räucherwerk. Salböl, Heiliger Geist darstellend, Räucherwerk, Gebet und Anbetung darstellen. Seine Wangen. Anhöhen von duftenden Pflanzen. Also, ich sage wieder und immer wieder, liebe Geschwister, machen wir uns gefasst, was wir alles erleben werden müssen. Müssen dürfen. Also, da sind unsere fünf Sinne nicht, wirklich nur noch ein Schattenriss. Dunkle Angelegenheiten, und da sind wir ja glücklich, wenn alles so wunderbar da funktioniert. Nicht, ja. Schattenrisse, vergängliche Modelle für das wirkliche Erleben, das wer weiß, wie bald uns geschenkt sein wird. Anhöhen von duftenden Pflanzen, seine Lippen Lilien. Was heißt das? Seht die Lilien des Feldes. Wahrlich sage euch, Salomo in all seiner Herrlichkeit, nicht? Lilien, Herrlichkeit, war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Also, seine Lippen Lilien, das heißt alles, was er ausspricht, Herrlichkeit. Er küsse nicht mit den Küssen seines Mundes, haben wir kennengelernt, nicht? Er gibt uns immer nicht nur die rechte Antwort zur rechten Zeit, dass wir geküsst sind von ihm aus Wunderbarste, sondern seine Antworten führen uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nicht? Seine Lippen sind Lilien. Träufelnd von fließender Myrrhe. Seine Hände, heißt eigentlich seine Gelenke, oder, ja, goldene Rollen, nicht Rollen, nein, seine Hände, goldene Gelenke. Das heißt, auch alle seine Handlungen sind geistlich, mit Topasen besetzt. Wo wir jetzt hier lesen, sein Leib, ein Kunstwerk von Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Da steht jetzt wieder ein Wort da, das wagt kein Übersetzer zu wiedergeben, zu übersetzen, wie er müsste. Ist genau das Wort, was auch unsere neutestamentlichen Übersetzer nicht wagten zu übersetzen. Da heißt es, seine Eingeweide, ein Kunstwerk von Elfenbein. Eingeweide steht da. Wenn Paulus den Menschleib vor uns hinstellt, als Modell für den Herrlichkeitsleib Christi, dann schreibt er unter anderem, wo ist das in 1. Korinther 12, oder? Wer kann mir helfen? Ist gut, wenn wir schnell lesen. Wo der Leib des Menschen vor uns hingestellt wird. Da. Ja, 12. 1. Korinther 12. Vers 12, der wäre so leicht zu behalten. Bringe ich nicht fertig. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Also, was dürfen wir unter dem Ausdruck der Christus verstehen? Nicht nur ihn persönlich, sondern er schon als Haupt seines Leibes samt uns. Wir bilden also den Christus Gottes. Denn Gott hat unseren alten Menschen schon mit ihm identifiziert am Kreuz. Mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben lassen. Aber auch in der ganzen Verherrlichung bilden wir den Christus. Er ist das Schlachtschaf und wir sind die Schlachtschafe. So. Und jetzt bisschen Einzelheiten. Hände, Füße, Augen, Haupt. führt er aus. Und jetzt, was uns interessiert, ja, von Vers 21 an: Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich bedarf deiner nicht, oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht, sondern vielmehr, jetzt Achtung, sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Aha. Und jetzt denken wir an die Schwachen unter uns. Ne? Und denken, naja, schade, aber warum ist das Schwesterchen so elend und so schwach, oder der, das Brüderlein nicht? Ne? Dann sagt der Geist mir, du, der, den du jetzt verachtest, nicht, ist notwendiger als du. Bitte. Ja, gerade die seien notwendig. Das heißt, die anderen sind gar nicht so notwendig wie diese Schwachen. Sind das wieder andere Gedanken als unsere? Andere Normen. Das geht noch. Zweitens, und die uns die Unehrbareren des Leibes zu sein dünken. Diese umgeben wir mit unserer größeren Ehrbarkeit. Nicht Ehrbare, oder? Die uns die Unehrbareren des Leibes zu sein dünken, diese umgeben wir. Ja. Und unsere Nicht-Anständigen, sagen wir doch richtig, unanständigen Glieder. Ja. Was haben wir vor uns? Sagen wir mal, Ausscheidungsorgane? Eingeweide. Bitte? Eingeweide? Was haben die für eine schwere Funktion, alles da? Ne? Zu den Eingeweiden gehören aber auch die Zeugung und Geburtsorgane. Was lesen wir da? Umgeben wir mit umso reichlicher Wohlanständigkeit? Unsere Wohlanständigen bedürfen das nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre zugeteilt hat. Ne? Und jetzt haben wir den Ausdruck Eingeweide, der im Neuen Testament etwa 15 Mal vorkommt, in verschiedener Weise. Und immer handelt es sich genau das da bestätigend. Die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes. So. Ich stelle die Frage, welche Glieder unseres Leibes allein sind fähig, an und für sich selbst überlassenes Material, Fleisch, so aufzunehmen, zu behandeln, zu verwandeln, dass das bis jetzt sich selbst überlassene verderbliche Material zu einem Bestandteil meines Leibes wird? Kann das Gehirn? Wie? Kann das Gehirn das?
Nein.
Kann mein Herz das?
Ja,
alles edle Glieder. Die kommen da gar nicht in Frage. Das kann nur welches Organ? Können nur die Eingeweide. Aha. Was heißt das? Die Schöpfe, die den Fluch der Verdammnis und der Verwesung, bitte, verfallen sind, umzugestalten, zu verwandeln in ein Glied am Leibe des Christus, geht es nicht anders als durch die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes. Stimmt's jetzt? Aha. Hat Gott diesem Organ nicht, zu dem die feine, säuberliche Niere, nicht? Sagt, was hat eigentlich der stinkende Kerl neben mir zu tun? Nicht? Hat Gott den auserwählt, um das, was nach seinem Herzen das Wunderbarste ist, Modell zu sein? Die Unehrbaren umgeben wir mit unserer größeren Ehrbarkeit und die Unanständigen mit unserer größeren Wohlanständigkeit. Dass Gott das Mangelhaftere, das geschieht alles vor dem Richterstuhl Christi. Da werden die, die jämmerlich dastehen, werden vom Herrn eingehüllt in eine überragende Herrlichkeit, wo die und die, ja, die allgemein bewundert wurden in ihrer Glaubenshaltung und im ganzen Fähigkeit im Glauben. Warum macht Gott das so? Auf dass keine Spaltung in dem Leibe sei. Damit ein vollkommener im Leibe, im Herrlichkeitsleib des Christus, eine vollkommene Friede, ein Friede und eine Herrlichkeit. Und eines freut sich am anderen. Und die Liebe, die uns ja alles der Grund ist für alles, was wir denken und tun und darstellen, die sucht ja das des anderen ist und freut sich, wenn der andere jetzt noch herrlicher ist als auf seine Weise. Ja. Es wird ja so sein, dass jeder in der Stellung, die Gott ihm zugeteilt hat, am Leib des Christus, nicht Gott aber, teilt jedem den Ort zu, wo er hingehört, nicht? Dass jeder an dem Platz, wo Gott ihn dann hingestellt hat, gesagt, also ich habe es ohne Zweifel am schönsten. Seht mich mal an. Nicht wahr? So, ja. So, dann können wir hier wieder zurück. Wir merken uns schnell eines. Sie beschreibt ihren Geliebten vom Scheitel bis zur Sohle. Beginnt beim Scheitel. Nicht? Schwarz wie der Rabe, die Locken. Und endet wo? Bei den Füßen. Stimmt's? Ja. Es sind ja bei den Eingeweiden stehen geblieben. Was? Ein Kunstwerk von Elfenbein. Ja. Wir haben gesehen, Elfenbein stammen ja her von den Stoßkräften der Starken, nicht der Elefanten. Und die sind denen abgenommen, abgehauen und werden bearbeitet. Und also zuerst müssen sie sterben, zunichte gemacht werden und dann. Ja. Was finden wir in Psalm 22, Golgatha, für ein Wort in diesem Zusammenhang? Er hat die Starken zum Raube. Ne? Und das bringt er auch nur wieder fertig durch die Eingeweide seiner Barmherzigkeit. Ne? Das haben wir jetzt da. Ne? Eingeweide von Elfenbein. Ne? Das sind gerade die Starken, ne? Die er zunichte gemacht hat. Ne? Und nachdem sie zunichte gemacht sind, ja, benutzt er sie jetzt zu Werkzeugen seiner Barmherzigkeit gegenüber allen, die noch einverleibt werden müssen, die noch nicht gerettet sind. Bedeckt mit Saphiren. Was heißt denn Saphir? Was für eine Farbe hat der Edelstein Saphir? Genau, himmelblau, wie geschrieben steht. Und unter, sie sahen den Gott Israels am Sinai, die 70 Ältesten auf halber Höhe. Den Gott Israels, das ist nicht der Jesus und nicht der Vater, sondern Michael. Jedes Volk hat einen Engelfürsten, denen Gott die Ehre gab. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, aber auf der Ebene der Geschöpfe. Und aßen und tranken, und unter seinen Füßen war es wie Saphirplatten, wie das Wesen der Himmel selbst. Also stimmt, Saphir, Edelstein, hat er eine Darstellung bezüglich auf das Wesen der Himmel. Genau, himmelblau. Das heißt also hier, ist eine Eingeweide, ein Kunstwerk von Elfenbein, bedeckt mit Saphir. Das heißt eben himmlische.
Eingeweide jetzt geistlicherweise bedeutet nur noch Barmherzigkeit. Barmherzigkeit.
Bitte Kassette wenden.
Eingeweide jetzt geistlicherweise bedeutet nur noch Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Und wenn dann zu den Eingeweihten eben auch noch die Zeugungs- und Geburtsorgane gehören, und so ist das, dann heißt das wiederum, Neuzeugung und Wiedergeburt können nur erfolgen aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Sonst gar nichts. Wie heißt da im schönen Lied? Barmherzigkeit und weiter nichts. Singen wir gelegentlich. Denken wir dann in Zukunft daran. Seine Schenkelsäulen von weißem Marmor, weißem, also Marmor nicht wie wir ihn lieb haben, so gemischt, sondern weiß, heilig, gegründet auf Untersätze von feinem Golde. Und die Untersätze sind natürlich die Füße. Feines Gold. Seine Gestalt, denken wir an die Füße vom Stammbild, ne? Eisen und Ton gemischt, ne? Gegenstück. Seine Gestalt wie der Libanon, auserlesen wie Zedern. Er ist die Zeder des Libanon, haben wir gelernt. Der König der Könige, Christus. Auserlesen wie Zedern. Sein Gaumen ist lauter Süßigkeit. Was ist das Süßeste, das die Schrift kennt in der Schöpfung? Was ist süßer als Honig, nicht? Fragt die Schrift. Und Salomo empfiehlt uns was? Mein Sohn, ist Honig mein Sohn? Und es kommt die größte Weisheit der ganzen Schöpfung. Ist Honig mein Sohn, denn er ist gut. Ja. Soweit habe ich mal diesen Spruch auf einem Honigtopf gefunden. Ne? Ja. Und dann kam aber ein Punkt. Die Weisheit Gottes durch Salomo fährt aber weiter. Also betrachte die Weisheit für deine Seele. Oh. Also was ist Honig? Modell für göttliche Weisheit. Ne? Und hast du sie, die Weisheit Gottes, gefunden, dann gibt es für dich eine Zukunft. Stimmt's? Und deine Hoffnung wird nicht zuschanden werden. Also was der Geist Gottes aus gutem Honig machen kann. Ne? Ja, wieder benutzen als Modell. Und hast du sie gefunden? Ja, dann gibt es für dich eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht zuschanden werden. Was heißt das für uns jetzt? Ist Honig mein Sohn? Genau wenn Jesus sagt, wer mich isst, nicht? Er ist uns gemacht zur Weisheit Gottes. Wer mich isst. Und einige, vielleicht glaube ich, ein Kapitel später im Buch der Sprüche, sagt Salomo, viel Honig essen ist nicht gut. Aber schwere Dinge erforschen, das ist eine Ehre. Stimmt's? Aha, was heißt das jetzt geistlich? Also immer nur göttliche Weisheit schlecken, nicht? Ja. Um immer noch weiser zu werden und noch weiser, nicht? Und noch weiser, das wäre tatsächlich nicht gut. Denn Gott gibt uns nur wirkliche Gottesweisheit für die nächste Arbeit, fähig zu sein, die schweren Dinge im Worte Gottes zu erforschen zu können. Haben wir dann die schweren Dinge erforscht, dann dürfen wir wieder eine Prise Honig weiter genießen, um die nächste schwere Arbeit leisten zu können, im Forschen des Geistes, bis hineinforschen können in die Tiefen der Gottheit. Also, lohnt es sich, dass die Empfehlung zu übertreten, wenn man mit den Sprüchen Salomo fertig ist, gleich weiterblättern zu Jesaja. Ja, und das Büchlein Hohes Lied zu vernachlässigen. Ja. Lohnt es sich da, die Empfehlung zu übertreten, zu missachten? Ja. Also, da muss ich gerade denken, wie eigenartig. Ne? Wie Gott jetzt diese Fehlzündung dieses Bruders nicht benutzt hat für mich. Ne? Hätte der das nicht gesagt, dann hätte ich wahrscheinlich mein Alter bis jetzt gar nicht näher ins Hohe Lied hineingeguckt. Ne? Und Gott hat bei mir wieder was für einen Trieb des Fleisches benutzt. Nicht? Verbot lädt ein zur Übertretung. Nicht? Also, alle Dinge dienen denen, die berufen sind, nach seinem Vorsatz zum Guten, sogar zum Besten.
Auf uns.
Ja. Ja, du meinst es.
Wir sind auch berufen.
Ja, ich wollte jetzt sagen, sogar uns zwei. Genau. Ja. Lauter Süßigkeit, Honig, Weisheit, alles an ihm ist lieblich. Das ist mein Geliebter und das mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Bevor wir im Kapitel 6 noch weiterlesen, guck ich mal an die Uhr. Ja, wir haben noch eine Anzahl Minuten Zeit. Sehen wir jetzt, am Anfang des 7. Kapitels, da beschreibt er jetzt sie. Wo beginnt er, wenn er sie beschreibt? Sie hat ihn beschrieben beim Haupte, bei den schwarzen Locken begonnen und landet bei den Untersätzen der Schenkel, bei den Füßen. Und sie beginnt, nein, er beginnt sie beschreiben. Wie schön sind deine Tritte in den Schuhen, Fürstentochter. Ja. Offenbar ist in seinen Augen bei ihr das Wichtigste, ja, das zu tun, wozu die Füße gegeben sind, nämlich bejuht, ja, mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Und das kann eine Geliebte noch besser als ein Geliebter. Noch feiner. Wenn es eine Braut tut, eine Frau, eine Mutter, ja, deshalb sagt er, wie schön sind deine Tritte in den Schuhen, Fürstentochter. Die Biegungen deiner Hüften sind wie ein Halsgeschmeide, ein Werk von Künstlerhand. Und die Hüften sind gerade die Einfassung, ja, der Eingeweide und der Geburtsorgane. Ne? Wirklich. Barmherzigkeit. Das liegt der Frau auch noch besser als dem Mann. Eine Mutter kann besser trösten als ein Vater. Er tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Aber er erbarmt sich, wie ein Vater sich erbarmt. Natürlich beides da, Zeugungsorgan und Geburtsorgane. Lesen wir da gerade weiter. Ein Werk von Künstlerhand. Wollen wir auch einen Moment stehen bleiben? Künstler sind in den Augen der Frommen nicht gerade die Allerheiligsten. Schlagen wir mal 2. Mose in den Kapiteln zwischen 20 und 30 auf. Zweiten Mose 28. Ja. Nein, noch nicht. Noch weiter. Jetzt habe ich 30 doch. Da, wo wir eben gelesen haben, vom heiligen Salböl, Myrrhe, und vom heiligen Räucherwerk, Weihrauch. Kommt gerade nachher. Von Kapitel 31 an. Und Jehova redete zu Mose und sprach: Siehe, ich habe Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamme Juda, mit Namen berufen und habe ihn mit dem Geiste Gottes erfüllt, in Weisheit und in Verstand und in Kenntnis und in jeglichem Werk, um Künstlerisches zu ersinnen, zu arbeiten in Gold und in Silber und Erz und Schneiden von Steinen und Einsätzen und im Holz schneiden, um zu arbeiten in jeglichem Werk. Und ich siehe, ich habe ihm Oholiab, den Sohn Achisamachs, vom Stamme Dan beigegeben. Und in das Herz eines jeden, der weisen Herzens ist, habe ich Weisheit gelegt, dass sie alles machen, was ich dir geboten habe, und zwar um künstlerisches, müssen wir reden, zu ersinnen und dann die handwerkstüchtige Fähigkeit zu haben, das in so wunderbarer Weise darzustellen. Wenn wir denken, da ist ein Klumpen reines Gold. Sühnedeckel daraus hervorzuarbeiten, und Cherubin aus einem Klumpen. So. Nicht gegossen, ja nicht. Großartig, was die Vierte gebracht hat. Was die fähig waren. Künstler, Bildhauer, das ist jetzt Gold, da ist ja schon Verständnis, Alfred. Da hast du ein wenig Verständnis für solche Handarbeit.
Und dann auch in der Wüste.
Und dann auch in der Wüste, jawohl. Aber jetzt kommt das Unglaubliche. Der goldene Leuchter, das sind nicht Schaft, Fuß mit Licht und dann, wie wir sagen, 6 Arme, auf jeder Seite 3 Arme raus, sondern da heißt es im Hebräischen, Rohren aus einem Klumpen reinen Goldes. Den goldenen Leuchter, diese Tragarme, werden Röhren genannt. Was heißt das? Praktisch. Öl wird da reingegossen. Nicht? Der muss also nicht die 7 Lämpchen da jeweils begießen, sondern er kann mit einer großen zubereiteten Lichtölmasse an einer Stelle gießen. Und Öl und Wasser sucht den tiefsten Punkt. Nicht? Und dann in kommunizierenden Röhren immer im Gleichgewicht. Nicht? Alles, was die verschiedenen 7 Lichter als Geist Gottes darstellen, ist immer im Gleichgewicht. Also ganz wunderbarer Zweck, dass es Röhren sind. Aber das als Röhren herauszuarbeiten.
Also,
bitte?
Alles aus einem
Talent reinen Goldes, so ein Klumpen. Nicht? Also, ein Werk von Künstlern. Ah ja. Ich darf hier noch ein Schicksal eines Künstlers skizzieren, wo ich dabei war, als der selber persönlich ein Zeugnis gab. Er war Heldentenor an der Oper in Zürich. Name brauche ich jetzt nicht zu sagen. Er kam zum Glauben und sofort wurde er belehrt. Was? Du hast sofort die Bühne zu verlassen. Sofort die Bühne zu verlassen, das ist eine weltliche Sache, geziemt sich nicht für jetzt ein Gotteskind. Er gehorcht. Und was soll er jetzt machen? Ja, es werden ihm Gemeinden zugewiesen, wo er nicht nur fort, also singen kann, nicht? Hin und her, sondern er hat dann auch noch Gesangsunterricht erteilt, ein Chör für ein Chören und hat noch entsprechende Atemanleitungen gegeben und so weiter und so weiter. Jetzt war er schon sehr alt geworden und hat in Zürich, in der Bethel-Kapelle, also Frischoner-Kapelle, die größte in Zürich, hat er auch den gemischten Chor, wo ich auch dabei war, hat er jetzt etwas belehrt und instruiert und so weiter. Nach Schluss seiner Arbeit gibt er ungefähr folgendes Zeugnis. Liebe Geschwister, wenn ich noch einmal auf der Bühne wäre, was ich war, noch einmal, und ich dürfte noch einmal zum Glauben kommen, dann würde ich auf der Bühne bleiben. Oh, was? Würde ich auf der Bühne bleiben? Und würde die mir anvertrauten Rollen noch genauer nehmen? Nicht als Darsteller. Ja. Natürlich würde ich sagen, ob ich die Rolle übernehme oder nicht. So. Heute ist es so, sagt er. Die Leiter der verschiedenen Gemeinden, wo ich diene seit Jahren, nicht, sind um meinetwillen in Verlegenheit. Wo können wir den Bruder wieder hinschieben, nicht? Als Belastung für die nächste Gemeinde. Stimmt's? Was sagt denn Paulus? Ein jeder bleibe in dem Beruf, in dem er berufen worden ist. Und da habt ihr Frommen gar nichts zu sortieren, was jetzt frömmer ist und was weniger fromm ist. Ne? Ein jeder bleibe in dem Beruf, in dem er berufen worden ist. Versteht ihr das eben? Und dann finden die Frommen es halt zu wenig fromm ist. Wenn so etwas vorkommt. So. Wenn einer Lehrer ist in seinem Beruf, nicht, muss er dann den Beruf auch sofort aufgeben, wenn er gläubig wird. Dabei wird übersehen, dass ein Lehrer auch zu unseren Zeiten nicht, die Aufgabe hat, seine Schüler zu erziehen als tüchtige, selbstständige und fähige Menschen mit möglichst großem Selbstvertrauen. So zu erziehen, jetzt kommt die Gegenseite, dass sie dann möglichst schwer haben oder es ihnen überhaupt unmöglich ist, der Bibel zu glauben als Gottes Wort. Stimmt's? Je höher die Bildungsstätte, nicht? Umso unheimlicher ist das der Fall. Nicht? Aber der Herr Professor, der darf ruhig Herr Professor bleiben. Nicht? Nicht? Der muss ja nicht. Ja. Obwohl er zu der Kategorie der Zünfte gehört, nicht? Die das Wort Gottes am meisten zerlassen, nicht? An den Hochschulen. So, jetzt habe ich wieder einmal geschumpfen. Wenn wir weiterlesen, dein Leib ein Weizenhaufen, dein Nabel eine runde Schale, wenn der Mischwein nicht mangelt, Mischwein, aber sowas noch. Was lesen wir? Gebet starkes Getränk, Mischwein, wem? dem, der in der Wüste ermattet. Steht so beschrieben. Aber nur wieder bei Salomo. Ist das in Ordnung? Ja. Als David auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom, die Anhöhe der Olivenbäume hinaufschreit, weinend, barfuß, das Haupt verhüllt, da kam ein einfacher Mann mit einem paar gesattelter Esel, Traubenkuchen und Brot und dann noch Wein, starkes Getränk. Ja. Um den Mann nach dem Herzen Gottes auf der Flucht vor seinem Sohn zu erquicken. Dein Hals wie ein Turm von Onlein, deine Brüste wie ein Zwillingspaar junger Gazellen, wissen was da dann eben die Milch schon bedeutet, nicht? Der Weisen, der Barmherzigkeit, der Stillung, des Trostes, dein Hals wie ein Turm von Elfenbein, deine Augen wie Teiche zu Hesbon, also Glas Wasser, rein, am Tore der erfolgreichen Stadt, deine Nase wie der Libanon-Turm, der nach Damaskus hinschaut, dein, ja, was ein Turm bedeutet, wissen wir, und so könnten wir weiterlesen, wir kehren abschließend zurück zu Kapitel 6, aber es ist jetzt gerade Zeit, Schluss zu machen, nur noch den Anfang. Jetzt sprechen die angesprochenen Töchter Zions, nachdem sie ihnen ihren Geliebten beschrieben hat: Wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Das heißt, er hat ja sie gebeten, wenn er ihn findet. Nicht? Sie geben also ohne weiteres mit dieser Frage zu, also wir sind unfähig. Also, da musst du uns sagen. Wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Ja, wie weit sind sie jetzt, die sie beneidet haben am Anfang? Gleich weit wie der Geliebte selber. Warum? Ihre ganze Haltung ist eben die, alle anderen höher achten als sich selbst. Stimmt's? Ich bin schwarz, ihr Töchter Zion. Ne? Ihr seid als strahlend weiß. Ne? Ich bin schwarz, wie die Zelte Kedars. Kedar war ja ein Nachkomme von Ismael, ne? Die Zelte Kedars. Schwarze Ziegenfelle. Und wir wollen ihn mit dir suchen. Wohin hat er sich gewendet? Jetzt sie weiß es. Mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen, zu den Würzkrautbeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein, der unter den Lilien weidet. In seinen Garten, Wirtskaufbeten hinabgegangen, um Lilien zu pflücken. Jetzt darf ich schließen mit einem kleinen Erlebnis in meiner Familie. Als unsere älteste Tochter 3 Winter immer mit schwerstem Gelenkrheuma belastet war, sodass der Hausarzt jedes Mal befürchtete, er bringe sie nicht überhaupt durch. Ist dann aufs Herz gefahren, die unheimlichen Schmerzen. Und dann im dritten Winter wagte er dann noch die Mandeln rauszuholen, nachdem noch eine Angina dazugekommen war. Und dann dachte man schon, also jetzt übersteht sie es nicht. Es war ich wieder mal neben ihr an ihrem Bett und sie schrie und ich stand oben zu häupten und wusste mir in meiner Not nicht anders zu helfen, nahm sie so unter den Armen und hob sie einfach so hoch und schrie zu Gott auf. So. Und auf einmal sagte sie: Oh, wie schön,
hatte keine Schmerzen mehr, im Moment nicht. Und fragte mich gerade vorher noch, als sie einen stillen Augenblick hatte und wusste, dass sie vielleicht sterben musste. Und fragte mich dann so als Töchterchen von 12, 13 Jahren, du Papa, wenn ich in den Himmel komme, kann ich dort dann auch Blümlein pflücken? Kann ich dann auch Blümlein pflücken? Ja. Wenn ich das hohe Lied nicht gekannt hätte, hätte ich keine Antwort gehabt. Dann sagte ich ihr, dann kannst du mit dem Heiland Lilien pflücken. War sie dann getröstet? Echt? Halleluja. Amen. Wir dürften die zwei Beschreibungen der beiden sich Liebenden beachten. Zuerst beschreibt sie auf Anfrage und Wunsch der Töchter Jerusalems, der Töchter Zions, was ist denn Besonderes an deinem Geliebten? Das heißt, die haben gar nichts gemerkt. Das ist halt die doppelte Frage. Dann kamen sie sich aus dem Staunen nicht heraus, ob sie alles verstanden haben, was, wie sie, ja, diese Tochter des Pharao, diese Sulamit, ihren Geliebten beschrieben hat. Das ist auch die weitere Frage. Ja, schauen wir mal, wenn wir es nicht mal alles verstehen. Was wollen wir von den Töchtern Zions erwarten? Vom Haupt bis zu den Füßen beschreibt sie ihn. Und von den Füßen bis zum Haupt beschreibt er sie. Wie schön sind deine Tritte in den Schuhen, Fürstentochter. Und so weiter haben wir beachtet, haben wohl eine Anzahl Verse dann übersprungen, wir dürfen aber, was die ersten Verse im Kapitel 6 betrifft, ja merken, dass hier eine Wiederholung vorliegt von Aussprüchen von ihm und von ihr, die wir vorher schon näher angesehen haben, wie zum Beispiel Vers 2 in Kapitel 6 oder du Schönste unter den Frauen schon, Vers 1. Mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen zu den Wirtskrautbeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Da haben wir heute Vormittag unsere Morgenstunde beendet. Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein, der unter den Lilien weidet. Diese nicht nur Heilsgewissheit, sondern gegenseitige Bestätigung des Versiegeltseins, des vollen Gestilltseins und des Überzeugtseins von der gegenseitigen Liebe. Du bist schön, meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, furchtbar wie Kriegsscharen. Wir haben gelernt, wie die Kriegsscharen unseres Gottes aussehen, noch viel mehr, was für Waffen sie haben und was ihre Kampfmittel sind.
leide Trübsal, also ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Ein König unter der Kriegschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Das sind die Gazellenheere unseres Gottes, die Kriegsheere unseres Gottes. Wie schön ist es, wenn, liebe Geschwister, wenn wir, wie wir im Gebet wiederholt gehört haben, eben endlich einmal ins Herz unseres Gottes hineinschauen dürfen und überführt werden dürfen, da, dass es hier ganz anders ist, als man uns, unseren Gott und himmlischen Vater, vorgemalt oder irgendwie bekannt geben wollte. Wende deine Augen von mir ab, denn sie überwältigen mich. Das gilt ja schon. Lass mich mal einen ganz primitiven Vergleich nehmen. Wenn ein Hundebesitzer seinem Tier ins Auge schaut. Wenn der Adolf Heller auf den Alpen da oben einer Kuh ins Auge geschaut hat. Was hat er da erlebt? Und das Auge wird im Hebräischen, ist im Hebräischen das genau gleiche Wort, die genau gleichen Buchstaben wie der Begriff Quelle. Ist das Auge irgendwie in einer Weise eine Quelle? Auch schon wenn man weint. Nicht? Ja, das ist eine bittere Quelle. Ja. Und wenn das Auge Licht ist, dann ist das der ganze Leib Licht. Unser Schweizer Dichter Gottfried Keller. Anfangen? Zuerst einmal Augen, meine lieben Fensterlein. Lasset Bild, freundlich Bild um Bild herein. Und dann einmal werdet ihr verdunkelt sein und so weiter. Und dann, bitte?
Dringt,
o Augen, was die Wimper hält von dem goldenen Überfluss der Welt. Ist das ein Dichter? Ja, fast leider nicht geistlich wie der Adolf Heller, aber so fein, so gediegen. Er ist auch der, der das, den Text gegeben hat zu der Nationalhymne der einen, nämlich in Bezug auf sein schweizerisches Vaterland. Und wenn es soweit ist, ja, dass meine Augen verdunkelt sind, dann bittet er Gott, den Herrn. Beten will ich dann zu Gott, den Herrn. Lasse leuchten deinen schönsten Stern nieder auf mein irdisch Vaterland. Also, eine Gottesfurcht war da. Bei der Gelegenheit darf ich gerade noch sagen, in der ganzen Schweiz, in allen Kantonen, war es der Staatsschreiber Gottfried Keller in Zürich, der durch seine Bemühungen fertiggebracht hat, dass im ganzen Kanton Zürich zu seinen Zeiten die Juden gleichberechtigte Bürger geworden sind. Ist das auch etwas? Beweis für eine Gottesfurcht. Augen. Das Ohr wird nicht voll vom Hören. Wie groß ist denn die Kammer da, die alles aufnimmt? Ne? Wie groß ist die Kammer?
gar keine da.
Hamburg und Hamburg. Hamburg und Hamburg sind drin.
Oh. Ja, aber und keine Kammer. Nicht? Ja, also, ich frage ja, wie groß ist die Kammer? Nicht? Aber Hammer und Amboss, oh, oh, oh. Ja. Schön. Das Ohr wird nicht voll vom Hören, ist das nicht ein Wunder? Nicht? Immer rein, hör alles. Ja, was den elektromagnetischen Wellenbereich betrifft, den das menschliche Ohr überhaupt von der Unsumme von solchen Dingen nur ein kleiner, winziger Teil. Zum Glück, ne, den unser Ohr auch wahrnehmen kann. Wir haben ja den Vergleich mit den Tonbändern gemacht. Das geht rein und rein und ist drin. Und Gott holt das Vergangene wieder hervor. Ne. Und wunderbar, der Heilige Geist, ne, wird nicht nur das Vergangene und das Gehörte und Eingetretene ins Ohr. Das Ohr wird nicht voll vom Hören, hat immer noch mehr Platz, immer noch mehr Platz. Wann hört das auf? In Ewigkeit nicht. Wunderbar. Und der Heilige Geist holt das nicht nur wieder hervor, sondern er wird uns zu seiner Zeit an alles erinnern, nicht? Gerade dann, wenn wir es bitter nötig haben. Ne? Ja. Deshalb lasse das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Das Wort Gottes rein, alles rein, alles rein. Das Ohr wird nicht voll vom Hören des Wortes Gottes. Nicht? Also verstehen wir den Paulus in der Troasversammlung bis um Mitternacht und dann bis der Morgen graute. Da wurden die Ohren nicht voll vom Hören. Ne? Und jetzt. Und das Auge nicht satt vom Sehen. Stimmt's auch? Unersättliches Ding. Also, erstens nimmt das Auge alles auf. Ja, was jetzt wieder mit elektromagnetischen Wellen und Schwingungen. Ne? Wieder ein kleiner Bruchteil von den riesen, unzähligen, übrigen Wellenlängen und Schwingungszahlen. Ne? Das geht von 0,00000 Sekunden Schwingungstaler in der Sekunde bis zu so und so viel Kilometern in der Sekunde. So. Und alles mathematisch aufgebaut in Dekaden. Sagen wir mal 3 hoch 3, hoch 4, hoch 5, hoch 6, hoch bis hoch 10 und hoch 15 oder hoch minus 15 in der Gegenrichtung. Alles mathematisch aufgebaut und nun das Auge. Vergessen wir hier nicht, Auge war ich dem Blinden. So. Wende deine Augen von mir ab, denn sie überwältigen mich. Ja. Wer wird da überwältigt, wenn vorerst, ja, erst geschöpfliche Augen, Augen eines Menschenkindes, ne, den Herrn Jesus anblicken. Wer sagt, sie überwältigen mich? Ja. Genau der Held, der von nichts überwältigt wird sonst. Ja. Was hat Gott da hineingelegt? Aber bitte, gehen nur Dinge durchs Auge hinein, wie durchs Ohr. Was? Da spricht ja die ganze Seele durchs Auge hinaus. Und der Geist und die innersten Dinge, nicht? Durchs Auge hinaus. Quelle. Das hebräische Wort ist das gleiche, Quelle und Auge. Eine Quelle sprudelt aus der Tiefe. Wasser des Lebens. Ja, und wenn wir dem Herrn Jesus ins Auge blicken, was haben wir jetzt? Haben wir es überhaupt schon gewagt? Wenn ich das wage, dann beginne ich nicht nur zu ahnen, was Gottes Furcht heißt. Ich bin froh, dass ich mich im gleichen Augenblick in seine Wunden verkriechen kann. Bruder Müßlinger hat ja mal so fein darauf hingewiesen. Üben wir uns darin, dem Herrn Jesus ins Auge blicken, seine Augen blicken zu können. Und dann habe ich Angst, ich kann das nicht. Ne? So wunderbar. Ne? Er. So wunderbar. So herrlich. So rein. So heilig und wie die Dinge alle heißen. Und ich wage es kaum, in die Augen zu blicken. Wenn ich es wage, dann geht es einem wie dem Apostel Paulus unaussprechlich. Unaussprechlich. Und was sagt er? Zu mir, zu uns. Wende deine Augen von mir ab, denn sie überwältigen mich. Warum? Kann er Gott hineinschauen durch die Augen bis in die tiefsten Geheimnisse des Herzens und der Wünsche der Seele und des Geistes und allen Verlangens und. Jetzt kommen die Worte, die wir schon näher angesehen haben, von den Zähnen wie eine Herde Mutterschafe und dann ein Schnittstück einer Granate, deine Schleifen, haben wir näher angesehen. 60 sind der Königinnen und 80 der Kebsweiber und Jungfrauen ohne Zahl. Ja. Demgegenüber, sagt er, betont, eine ist meine Taube, ob Königinnen oder ja, Königinnen, Jungfrauen oder Kätzweiber. Da steht hier nicht nur einmal die eigenartige Bezeichnung Kätzweiber. Können wir uns eigentlich gar nicht richtig vorstellen, um was ist es da eigentlich gegangen, nicht so? Da dürfen wir im Moment nur zur Kenntnis nehmen, dass Abraham, nachdem Sarah gestorben war, hat er dann noch einmal geheiratet. Hat er noch einmal geheiratet?
Ja.
Ja, wie alt war er, als Sarah gestorben war? Wie alt ist denn Sarah geworden? Wie viel? Mit 100 Jahren ist der Isaac geboren worden. Ja. Die Sarah starb etwa mit 125 Jahren. Nein. Bitte, weiß jemand genau? Hast du gerade gelesen?
Nein, nicht.
Wie viel meinst du?
100?
Nein.
135.
Oder 37.
Jawohl, ja. Gut, also, weiter mehr. Also, jetzt ist der Mann 135, nein, jetzt ist sie gestorben, nicht? Und sie waren ungefähr gleich, nicht? Er war 100, als Isaac geboren wurde, und sie war 99, nicht? Also ungefähr gleich alt. Nicht? Jetzt ist der Mann ungefähr 130 Jahre alt, und seine Sarah stirbt und heiratet die Ketura, nicht? Und zeugt mit ihr, nicht? Noch etwa 7 Söhne, die alle verzeichnet werden. Heißt es schriftlich?
Ja.
Aha, also, Dankeschön. Also die Sarah, gut. Also stimmt, ungefähr mit 130 Jahren war er alt, nicht? So. Heiratet noch einmal und hat noch prächtige Söhne, und zwar mit bekannten Namen. Wer von uns hat das Geschlechtsregister Jesu Christi, das ich vor etwa 40 Jahren erstellt habe,
wo auch alles zeitlich noch geregelt ist, nicht nur wer von wem abstammt und so weiter und so weiter. Kann man genau lesen auf einer Höhe, die haben gleichzeitig gelebt. Wer hat das nicht? Heute. Willi, warum hast du nicht mitgebracht? Ja, jetzt schlage ich an meine Brust. Nicht? Ich bin zu träge, an solche Dinge zu denken. Nicht? So wunderbar, so selbstverständlich. Nicht? So.
Fortgang auf Kassette 11.